Und dich, diesen König der Herrlichkeit, dich wollen wir ehren, dich wollen wir anbeten, dir wollen wir zusingen. Bei dir wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken für diesen Tag, für das Geschenk dieses Tages. Wir danken dir, dass du uns solche Räume gibst, an denen wir uns orientieren dürfen, an denen wir Gemeinschaft haben können mit Schwestern und Brüdern, an denen wir Menschen kennenlernen dürfen, die mit uns auf dem Weg des Glaubens sind, an dem wir Worte des Lebens, Worte von dir aufnehmen können. Wir danken dir dafür. Danke für die Rahmenbedingungen, die du uns gibst. Wir erkennen sie als ein Geschenk, als eine Bevorrechtigung und ehren dich. Ja, und wir dürfen dich auch bitten für diesen Tag. Wir dürfen dich bitten, dass dein Heiliger Geist, der in uns wohnt, der der Regent ist über der Gemeinde, auch an diesem Tag hier wirksam ist in unserer Mitte. Wir unterstellen uns dir. Ja, wir bitten dich um deine Geistesleitung. Wir bitten dich um deine Präsenz an diesem Ort, in diesem Raum, in dem Geschehen dieses Tages. Wir beten dich an. Wir ehren dich. Wir gehören dir, wir gehorchen dir. Wir haben dich lieb, Herr Jesus, du unser König. Amen. Amen. Geistesleitung, wie lenkt uns Gott? Ist da noch ein Fragezeichen dahinter? Hier war keins mehr dahinter. Das hat Angelika schon gekürzt. Ursprünglich im Text war da noch eins dahinter. Wie lenkt uns Gott? Und wenn wir an das Fragezeichen herangehen, dann hilft uns das Fragezeichen in dem Fall, rein methodisch für meine Vorgehensweise heute Morgen, weil ich gerne noch mehr Fragen stellen möchte. Nicht nur ein Wie, sondern auch ein Wen und ein Warum und ein Worin. Und deswegen brauchen wir noch so ein bisschen mehr Fragezeichen. Aber keine Sorge, das ist nicht nur, dass wir am Ende mit völlig vielen Fragezeichen um 4:30 wieder abziehen. Das ist mehr, um so ein bisschen eine Ordnung in die Gedankengänge dieses Tages zu kriegen, brauchen wir noch dieses Fragezeichen. Man hat ja verschiedene Zugänge zum Thema, wie immer. Bei dem Thema, wie lenkt uns Gott, Thema der Geistesleitung, selbstverständlich auch. Das, was wir in den Tagesseminaren immer wieder versucht haben in den letzten Jahren und was sich einfach aus unserer Sicht bewährt hat, ist, ganz konzentriert rauszugehen aus unseren ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten, die konfessionell geprägt sind, die durch die unterschiedlichen spirituellen Räume geprägt sind, die von unseren Charakterformatierungen geprägt sind, rauszugehen aus diesen Erfahrungsräumen, reinzugehen in die Erfahrungswelt des Wortes Gottes, sie als grundlegend zu nehmen und von da aus wieder loszumarschieren und das reinwirken zu lassen in unsere Welten, in denen wir so sind. Das heißt, wir nehmen Wort Gottes wahr zu jedem Thema, versuchen zu jedem Thema Wort Gottes zum Sprechen zu bringen und das hat sich absolut bewährt. Ich glaube, es liegt daran, dass man dann nicht in seiner kleinen Denkwelt bleibt, in seinem kleinen System bleibt, in seinem kleinen vergänglichen Karo bleibt, im Millimeterpapier eines normalen menschlichen Kopfes und man steigt eben ein in die Quadratmeter, in die Quadratkilometer unseres Gottes und dann atmet man einfach eine andere Luft. Und das tut uns miteinander letztendlich sehr, sehr gut. Bibel, glauben Sie mir, Bibel ist nicht zu toppen. Durch keinen Kopf, durch kein System, durch nichts zu toppen. Sie haben mit der Bibel das Nonplusultra, das absolute Spitze. Und wir tun nur gut daran, dass wir uns immer wieder neu mit großer Freude und großer Erwartung zurückbeziehen auf die Worte unseres Gottes. Von denen leben wir, auf die gründen wir uns, sie sind uns das, was uns anregt. Und das wird auch diesen Tag natürlich intensiv bestimmen. Wir hören bei diesem Thema auf seine Worte. Und so ist es natürlich, wenn man das tut, dann entdeckt man, dass manches Mal, so ging es auch bei mir bei den Vorbereitungen, man ganz woanders, ich sag mal, oder anders formuliert, die Lastigkeit des Vortrags wird anders, als man sie ursprünglich geplant hat. Also meine ursprüngliche Idee, die natürlich seit Wochen in meinem Kopf herumschwebt, was ich so denke, was so die Grundausrichtungen sind und dem, was ich heute sage, da ist schon deutlich viel Unterschied. Also das Hören nochmal in die Texte und das nicht nur Abrufen dessen, was da in dem Schädel noch drin ist, das ist schon hilfreich. Also reingucken in die Worte unseres Gottes, das machen wir. Wir heben, versuchen den Bibelschatz zu heben und wir entdecken, er ist göttlich, er ist anders, er ist wertig, er ist menschenunabhängig, er ist heilig. Wir fangen an. Wir gehen rein und überlegen bei dem Wie lenkt uns Gott zu fragen. Ganz einfach, wir nehmen das Wie mal zuerst weg. Das kommt noch, das Wie kommt noch, keine Sorge. Aber lenkt er denn? Also wir gehen nochmal ein Schrittchen zurück. Lenkt er denn? Macht er das denn? Lenkt er? Und wir fangen mal ganz, ganz, ganz weit außen an, dass Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dass Menschen, die keine persönliche Beziehung dazu haben, natürlich in einer vermeintlichen Autonomie ihr Leben leben. Das vermeintlich ist ja schon das, was ein bisschen ärgerlich sein könnte, aber ich setze das mal mit an den Anfang. Eine vermeintliche Autonomie. Und ich lebe das so mein Leben ohne einen persönlichen Bezug zum lebendigen Gott. So ist dann der Gedankengang. Da trifft niemand für mich irgendwelche Entscheidungen. Die habe ich selbst zu treffen. Klar, wenn wir das ein bisschen reflektieren, entdecken wir schnell mit der Autonomie, das ist relativ begrenzt. Wir sind eben auch dann doch Produkte unserer Kultur, unserer Erziehung, der Umstände, der Begrenzung nach Leib, Seele und Geist, dem Chemie-Cocktail, das bei uns in unserem Körper wirkt. Also da sind ja viele Faktoren, die dann wirklich etwas bewirken oder auch nicht bewirken. Das sind wir uns bewusst. Aber mal abgesehen davon, von meinen Genen und Zufälligkeiten, sonst wie, ich bin der Mensch und ich lebe und ich bestimme und ich leite und lenke mich. Das gehört zu meiner Qualität, das gehört zu meiner Autonomie. Aber wir haben natürlich in der Kultur, Geschichte der Menschheit gemerkt, das ist natürlich immer sehr begrenzt mit dieser Lenkung, der Selbstlenkung des Menschen und auch dem Wunsch der Selbstlenkung des Menschen. Also auch ohne christlichen Glauben entdecken wir in den Jahrtausenden der Kulturgeschichte, dass der Mensch immer wieder interessiert war, durch eine andere Lenkungsebene zu erreichen. Nochmal woanders hinzukommen, eine andere geistige Steuerung zu denken, zu überlegen, zu glauben, zu hoffen und sie mit einzubeziehen in sein Leben. Wir hatten hier in der Bibelstunde beim Propheten Hesekiel eine interessante Passage im Propheten Hesekiel 21, wo von der Vorgehensweise des Großkönigs Nebukadnezar die Rede ist, militärisch tragfähige Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir diesen erstaunlichen Satz in Hesekiel 21 gelesen, dass wenn der König von Babel kommt und nicht genau weiß, welchen Weg er nehmen soll, ob er den Weg nach Rabba gehen soll, Ammoniter, oder den Weg nach Juda, zur festen Stadt Jerusalem. Was macht dann der König von Babel, der an der Wegscheide steht, am Anfang der beiden Wege? Er wird sich wahrsagen lassen. Aha, dieser hohe, große, starke Mann, der Weltenherrscher damals, lässt sich wahrsagen. Und zwar so lesen wir in 21,26. Er wird mit den Pfeilen das Los befragen, er wird seine Götzen befragen und er wird eine Leberschau durchführen. Und nach der Entscheidung dieser wesentlichen Deutungselemente wird er seine militärische Entscheidung treffen. Das ist doch hochinteressant. Das heißt, plötzlich ist ein Mensch und nicht irgendein Mensch, ein wichtiger, ein gewaltiger, ein mächtiger Mensch daran interessiert, eine über ihm stehende Lenkungs- und Deutungsautorität sogar aktiv, willentlich in Anspruch zu nehmen. Er nimmt sie bewusst an. Er hat ein Bedürfnis danach, dass tatsächlich da noch mal was anderes an Lenkung und Leitung ist, weil seine Lenkung, seine Leitung, seine Einsicht ganz offensichtlich begrenzt sind. Dieser Gedankengang, der ist immer und immer wieder da. Wir haben das hier in den Religionsphänomenen, wir haben das aber auch jetzt nicht nur in den Phänomenen der Wahrsagerei und Leberschauen und sonstigen Kram, sondern wir haben das ja auch dann in den Phänomenen, die wir bis heute in unserem Umfeld haben. Ich sage das immer, mich fasziniert das, dass das olle Horoskop noch in den modernsten digitalen Medien seinen Platz hat. Ja, das ist hochinteressant. Ich brauche eine andere Deutungsebene. Ich muss gelenkt, ich muss geleitet werden. Da muss noch was anderes da über mir sein. Und wenn ich das über mir habe, bis in mir. Ich habe mein Bauchgefühl. Ja, folge deinem Herzen. Das heißt, das wird überhöht. Das ist dann quasi das Lenkungsorgan. Mein Bauch, mein Herz. Das heißt, eine andere Ebene als mein Verstand, in der Hoffnung, dass da noch mal ein bisschen mehr Deutung, ein bisschen mehr Qualität reinkommt. Tu das, was dein Herz sagt. Folge diesem Glück, dieser Glücksspur, wie auch immer. Sie kennen das. Einfach mal es wahrnehmen. Einfach wahrnehmen. Da bin ich doch gar nicht im christlichen Feld. Da bin ich einfach nur in Kulturgeschichte, in unserem Sein und Leben, dass wir so miteinander wahrnehmen. Also, wir entdecken, ich möchte gerne natürlich gelenkt werden, vielfach gelenkt. Warum will ich denn gelenkt werden? Auch als säkularer, allgemein religiöser Mensch, warum will ich gelenkt werden? Weil ich natürlich hoffe, dass über diese Lenkung ich die optimale, fehlerfreie Glücksspur finde. Ja, ich finde die optimale, fehlerfreie Glücksspur. Wenn ich dem folge, wenn ich das mache, dann muss es doch klappen. Dann muss doch funktionieren, dann muss doch das rauskommen, was ich mir für mein Leben jetzt auch erhoffe. Ja, das ist das, dieser Gedankengang, der ganz unterschiedlicherweise immer wieder mitschwingt. Dabei hängt auch ganz schnell dabei, dass natürlich dann, wenn ich der Leberschau gefolgt bin oder dem Horoskop, ich immer auch ein Stück weit sagen kann, verantwortlich für die Entscheidung war ja dann auch nicht ich, sondern ein anderes Sein, ein Über-Ich, eine irgendwie geartete Größe. Und ich kann mich ein Stückchen, ein ganz kleines Stückchen verstecken. Ich kann es kurz blöd finden, beim nächsten Mal wieder reingucken, aber ich habe eine Ebene, wo ich auch ein Stück Last der Verantwortung für mein Leben, für das ich ja die Lenkung übernommen habe, jetzt delegieren und abgeben kann. Die Leber ist zuständig oder das Bauchgefühl oder der Wahrsagepfeil oder die Religion oder das Glück oder der Zufall, aber ein Stück weit gebe ich es ab. Das ist ein Gedankengang, der mitschwingt, der übrigens auch im christlichen Bereich nachher mitschwingen kann. Das muss man für sich mitdenken. Ich möchte also gerne ein Stück Verantwortung abgeben und ich möchte gerne jemanden anders belasten für mein Lebensglück, für das er bitteschön zuständig ist. Und das soll er bitte bringen. Und wenn es das nicht bringt, kann ich ja den Anbieter wechseln, damit es auch dann besser funktioniert und ich dann eben genau das auch bekomme, was ich gerne will. Das heißt, wir entdecken hier etwas ganz Hochinteressantes und wir sind noch gar nicht im christlichen Bereich. Wenn wir einen Schritt weiter gehen nach diesem allgemeinen Bereich, kommen wir vielleicht ein Schrittchen näher, dass natürlich wir diese unterschiedlichen Quellen auch prüfen dürfen. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, entdecken wir, dass wir nicht nur mit der Gotteslenkung, mit der Geisteslenkung es zu tun haben, sondern, hochinteressant, wir haben es ja auch mit der Lenkung der anderen Seite, der anderen Macht, der dämonischen Macht zu tun. Jetzt sind wir schon auf dem biblischen Kontext. Und im biblischen Kontext merken wir, dass die Bibel die Welt nicht als ein neutrales Feld wahrnimmt, nach dem Motto, hier ist geistig einfach neutrale Zone und du, der kleine neutral auf die Welt kommende Mensch, überlegt sich, wo er jetzt mal mitmacht, wie er sich dann eben mit einbringen kann in die ganzen geistigen Systeme, sondern erschütternd, realistisch, sehr praktisch von der Seite der Bibel her wahrzunehmen ist, wir sind schon in einer Vorentscheidung ins Leben getreten. Wir kommen nicht neutral hier an, und wir kommen auch nicht in einem neutralen Gebiet an, sondern wir haben hier schon ein System vorgefunden, von dem uns insbesondere der Apostel Paulus im Epheserbrief es ja sehr deutlich und sehr praktisch beschreibt, wenn er in Epheser 2 uns sagt, ihr wart tot durch Übertretung und Sünden, das betrifft Menschen ohne eine Christusbeziehung, in denen ihr früher gelebt habt, jetzt kommt es, nach der Art dieser Welt, sagt Luther, nach dem Grundtakt dieser Welt. Und dann heißt es nämlich, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Typisch paulinischer Satz, geschachtelt, dicht, gewichtig und erkennbar, da ist eine Macht, ein System, das lenkt. Es ist ein Geist, es ist ein System, das lenkt, das steuert. Es wird nachher definiert, insbesondere bei Jesus, denken wir im Johannesevangelium, wird es benannt, dieser Geist, der wird benannt als der Lügner, als der Teufel, als der, der von Anfang an mit seiner Lenkung hineinsteuert in die Menschen. Keiner lebt in einem neutralen Raum. Ich bin diesen unterschiedlichsten Verführungs- und Lenkungskräften des Gottes dieser Welt. Das ist nicht der Gott, unser Gott. Das ist eben der Götze, der Abgott. Das ist der Satan, der Teufel. Ich bin dem ausgesetzt. Das heißt, es wird gelenkt, Erkenntnis, aber es wird eben auch tatsächlich von einer Stelle gelenkt, von der ich vielleicht gar nicht gelenkt werden will. Oder, um es anders zu formulieren, mit dem berühmten Zitat von Martin Luther, einer reitet dich immer. Das heißt, der Gedankengang ist nicht, das Pferd ist einfach souverän und macht, was es will, sondern auf diesem Pferd sitzt jemand. Ist nur die Frage, wer auf dem Gaul sitzt. Ja? Wer jetzt diesen Gaul lenkt und leitet, aber auf jeden Fall wird er gelenkt und wird er geleitet. Und wenn er meint, er würde nicht gelenkt werden, ist es dem, der ihn lenkt, manchmal sogar recht, dass er es gar nicht merkt, dass er gelenkt wird. Das heißt, der Gedankengang ist unangenehm, aber sehr wichtig, auch für ein solches Tagesseminar zu sagen. Jetzt sagen Sie, ja Mensch, der ist ja immer noch nicht beim Thema. Ja, aber das ist natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen, auf welcher Basis wir da sind. Wir haben also auch im nicht-säkularen Bereich eine große Sehnsucht nach Lenkung. Beantworten Sie unterschiedlich. Wir haben, selbst wenn wir diese vorfindlichen Lenkungsinstrumente nicht nehmen, trotzdem aus einer biblischen Sicht eine Lenkung der Welt vorfindlich, allerdings eben eine Lenkung der Welt, die hier erst einmal beschrieben wird, negativ von dem Geist dieser Welt. Und das ist erst einmal die Basis. Jetzt nochmal zurück zu unserer Anfangsfrage, lenkt er denn? Also ich will Lenkung, ich greife nach Lenkungselementen, ich habe eine negative Lenkung und jetzt die Frage, lenkt er denn? Und die Antwort ganz eindeutig, ja, 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 er lenkt, ja, er lenkt, ja, er lenkt. Bibelstellen ohne Ende. Psalm 33, eine der ganz wunderschönen Aussagen zum Thema der Geisteslenkung, der Lenkung der Welt unseres Gottes. Wie heißt es da im Psalm 33? Wir fangen damit an in den Versen 10 und 11. Da heißt es, der Herr macht zunichte. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Tut das etwas zerstört, was da war, ein Gebäude, was da war? Und dagegen heißt es, aber der Ratschluss des Herrn bleibt dagegen ewiglich und seines Herzens Gedanken für und für. Ich liebe diesen Satz deswegen, insbesondere, weil er zum Ausdruck bringt, Gott weiß sehr wohl, dass er mit seiner Lenkung nicht in einen neutralen Raum reinkommt. Nach dem Motto, ach, da ist ja schon jemand. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ich bin der Einzige auf dem Markt der Lenkung. Sondern dass Gott hier sehr deutlich sagt, wenn ich mit meiner Lenkung reinkomme, bedeutet das gleichzeitig, ich muss eine andere Lenkung hier ausschließen, eliminieren, an die Seite schieben. Ich muss also ersetzen. Ich muss also bewusst das wegnehmen und meine Lenkung reinsetzen. Der Herr macht zunichte, der Heidenrat wehrt den Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Fortsetzung in Versen 13, da heißt es dann, er lenkt nämlich ihnen allen das Herz. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Wege. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Ihre große Stärke errettet nicht. Der Herr, Vers 13, schaut vom Himmel. Er sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Wow, das ist doch schon einmal ein ganz wichtiger Satz. Da ist es vom Heiligen Geist noch gar nicht die Rede. Aber erst einmal zu begreifen, biblisch aufzunehmen, bevor wir quasi in den weiteren Kern unseres Themas uns vorarbeiten, bekommen wir jetzt eine Plattform gebildet, auf der wir stehen dürfen, die wir erkennen dürfen. Dieses Thema ist viel umfassender, viel grundsätzlicher für unser kleines Leben, als dass ich nur für mein kleines privates Leben etwas hier erfrage, lenkt mich heute mein Gott? Sondern ich stehe biblisch auf einem ganz anderen Boden, wenn ich erkenne, der Mensch sucht Lenkung und Deutung. Er greift nach allen möglichen Lenkungs- und Deutungsvarianten, die für uns teilweise äußerst diffus sind. Er begreift nur ganz begrenzt, dass er ein Gelenkter ist, auf einer ganz anderen geistigen Macht. Und er bekommt biblisch gesagt, der lebendige Gott lenkt. Dass wir das sehen und dass wir das nicht nur christlich sehen, nicht nur innerhalb der Gemeinde Jesus sehen, sondern dass wir es universal sehen. Das ist sehr wichtig. Hier entdecken wir, dass es also eine Lenkung gibt der Menschen, aller Menschen. Wollen Sie ein paar weiterstellen? Ich habe noch ein paar im Angebot. Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, der Herr aber allein lenkt seinen Schritt. Boah, was für ein wunderbares Wort. In eines Mannes Herz, Sprüche 19, 21, in eines Mannes Herz sind viele Pläne, aber zustande kommt allein der Ratschluss des Herrn. Bam. War auch so ein Satz. Da steht man davor und denkt, huch, das soll man mal gelesen haben. Oder Sprüche 21, 1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wie er will. An dieses Wort muss ich immer und immer wieder denken, wenn ich an der Nordsee bin. Immer wieder denken, wenn ich an der Nordsee bin. Entweder wenn das Wasser kommt oder das Wasser geht. Ich finde das faszinierend. Man geht da so am Strand entlang und kann mit einer Bewegung vom Fuß im Sand dieses ablaufende oder auflaufende Wasser einfach ändern. Da fühle ich mich ganz kurz wie Gott, also wie die Wasserbäche. Ich habe mit einer Bewegung, schiebe ich so einen Strom, der bisher so geflossen ist, mit einem Hinschieben von Sand und plötzlich schiebt er ganz woanders hin. Verstehen Sie? Gott, das Bild für Gott ist unglaublich stark. Das ist ja nicht jemand. Das Königsherz, also die oberste Autorität, ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wie er will. Er schiebt den Sand ein bisschen und der König und seine Gedanken sind ganz woanders. Das ist interessant, das zu begreifen. Wir gehen weiter zu Jeremia 10 und entdecken Jeremia 10. Ich weiß, Herr, 10, 23, ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Das sind ja ganz entscheidende Sätze. Ich weiß, dass spätestens jetzt im normalen, durchschnittlichen, kausal bestimmten Gedankenprozess wir sagen, oh, das wirft aber das eine und andere Problem auf. Korrekt, das wirft das eine und andere Problem auf. Und wenn es bei Ihnen keine Probleme jetzt gibt, dann haben Sie ein Problem. Das heißt, ich muss ja wirklich jetzt an der Stelle merken, ja mein Gott, wenn das so ist, wie du es mir hier beschreibst und diese Worte ich allein in mein Leben hineinwirken, dann bin ich ganz, ganz schnell bei einem Gedankengang, der hat absolut fatalistische Struktur. Absolut fatalistische Struktur. Das Motto, ja, wenn es so Gott ist, wenn der mit einem Wisch meine Gedankengänge im Wasserbach anders macht, wenn das alles so in seiner Hand ist, wenn das alles so dermaßen determiniert ist. Römer 9, was will er denn dann noch von mir? Wer bin ich denn, ich kleiner Mensch, ich kleines Zahnrädchen, im großen Hin- und Herschieben des lebendigen Gottes in meinen Gedanken oder der Umsetzung der Gedankenwelten? Dann soll er mich aber bitte auch komplett rausnehmen aus der Verantwortung. Und sehen, das tut er nicht. Und da haben wir natürlich jetzt ein intellektuelles Problem, das wir immer schön sauber festhalten müssen, damit wir da nicht in eine Einseitigkeit hineinrutschen. Wir haben hier fantastische, traumhafte Sätze von der absoluten Souveränität unseres Gottes, die wir am Anfang dieses Tages zu genießen haben. Er lenkt die Weltgeschicke, haben Sie es vorhin gesungen? Ja, und es geht bis ins Individuelle hinein. Und gleichzeitig haben wir die feste Überzeugung der Bibel, der Eigenverantwortung des Menschen als Individuum für das, was er tut und nicht tut in seinen Entscheidungsprozessen, mit denen er vor Gott klarstehen muss. Souveränität Gottes, denken Sie als Lehrstück da immer wieder dran. Souveränität unseres Gottes hebt Eigenverantwortung des Menschen nicht auf. Bewahren Sie sich vor diesem konfessionellen Fehlschritt. Ja, bewahren Sie sich vor diesem konfessionellen Fehlschritt. Sondern mit einem ganz fatalistischen Determinismus, der mit dem biblischen Offenbarungsgut nicht mehr viel zusammen hat. Außer dem guten Willen, irgendwas Richtiges über Gott sagen zu wollen. Aber ich muss das Ganze haben. Biblischen Offenbarungsgut nicht mehr viel zusammen hat. Außer dem guten Willen, irgendwas Richtiges über Gott sagen zu wollen. Aber ich muss das Ganze haben. Ich muss die Souveränität Gottes heute Morgen Ihnen zeigen, bei gleichzeitigem Festhalten der Eigenverantwortung des Menschen. Zurück. Nach dem kurzen Erklären der Problematik zum Einatmen der Wahrheit. Der lebendige Gott ist in einer Art und Weise in der Lenkung, das ist für viele ganz erstaunlich wahrzunehmen. Das muss man sich bewusst machen. Der lebendige Gott lenkt die Geschicke des gesamten Universums und jedes einzelnen Menschen. Wir beten Gott an als den Schöpfer und Erhalter des Universums. Er ist die absolute Schöpfungsautorität und die Erhaltungsautorität dieses Kosmos. Zurzeit ist vor allem Teil 2 sehr wichtig. Erhaltungsautorität dieses Kosmos liegt bei ihm. Und neben dieser Schöpfungs- und Erhaltungsautorität ist er auch der geschichtsmächtige Gott. Beide Seiten gehören zu unserem Glaubensbekenntnis elementar dazu, sind unaufgehbar. Wer ist mein Gott? Mein Gott hat Himmel und Erde geschaffen und erhält Himmel und Erde nach seinen Planungen. Wer ist mein Gott? Mein Gott ist der geschichtsmächtige Gott, der die Gedanken und Herzen aller Menschen aller Zeiten lenkt, damit sein Wille geschieht. Wow, das ist gut. Das ist enorm gut. Das können wir ein klein wenig versuchen an biblischen Beispielen, die werde ich jetzt gerne aufnehmen, an biblischen Beispielen wahrzunehmen, damit wir es ein bisschen mehr inhalieren. Man muss so eine Wahrheit ja wirklich aufnehmen, dass sie zur eigenen Wahrheit wird. Und natürlich bietet sich in dem Fall an, nicht Ihre kleinen privaten Schicksale zu nehmen, das ist ja dermaßen irrelevant, sondern zu gucken, was ist denn wirklich in der großen Dimension passiert, wo entdecken wir in biblischen Beispielen ganz stark dokumentiert diese Souveränität der Lenkung unseres Gottes. Und ich habe Ihnen also einmal 4 Königsbeispiele mitgebracht. Könige eignen sich dafür, denn die meinen immer, sie wären es und sind es dann vielleicht doch nicht. Also auf diese erste Passage möchte ich Sie hinweisen, auf den Großkönig Kyros. Auf den Großkönig Kyros, kurzer Geschichtsblick. Kyros war die Person, die den Wechsel vom babylonischen Weltreich zum persischen Weltreich vollzogen hat. Das eine riesige Reich trat ab und er mit seinem persischen, medopersischen Weltreich trat auf. Und Kyros ist die Leitfigur, die am Anfang ihrer Herrschaft ein sogenanntes Religionsedikt erlassen hat. In der unendlichen Weisheit des Hirns von Kyros entstand der Gedankengang, dass es strategisch klug sein könnte, für das Weltreich ein Stück Religionsfreiheit zu praktizieren. Und deswegen erlaubt er unter anderem auch der jüdischen Bevölkerung, die im babylonischen Reich ja deportiert worden war, wieder zurückkehren zu dürfen in die jetzt persische Provinz Juda und dort sogar gesponsert aus dem Religionsetat des Großkönigs ihren Tempel wieder aufzubauen. Und sie sollen sogar noch ihr Kladderadatsch, ihre ganzen Tempelgeräte, die inzwischen musealen Charakter hatten, auch wieder mitnehmen dürfen. Was für eine tolle Idee im Hirn des Kyros. Und die Bibel sagt, das war ja nicht in seinem Hirn, sondern lesen Sie einmal nach, so wunderschön beschrieben, und zwar zweimal, damit man es nicht überliest, am Ende vom 2. Chronik und am Anfang von Esra 1, lesen wir diesen Satz im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien. Erweckte der Herr den Geist des Kyros. Wow! Kyros konnte was Gutes denken. Warum konnte Kyros was Gutes denken? Weil Gott sagt, jetzt ist Zeit, dass mein Volk heimkehrt und ich gebrauche dafür den Kyros. Der Kyros selber wusste das gar nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er noch ganz, ganz selten Jesaja gelesen hatte. Denn in Jesaja, einer Prophetenschriftrolle, die ungefähr 170 Jahre vor seinem Auftritt schon gesagt wurde und seinen Namen schon nannte, da war der Kyros noch gar nicht auf der Welt, heißt es in Jesaja 44, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergreifen werde, dass ich die Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte. Ich will vor dir hergehen und das Bergland ebnen. Um Jakobs meines Knechtes willen rief ich dich. Was für ein Glück, dass der Kyros gebraucht wurde. Sonst hätte der Kyros den Job ja gar nie gekriegt. Gott hätte ihn gar nicht in diese Rolle gebracht. Gott hätte ihn gar nicht diesen Gedanken gegeben. Es hätte kein Religionsedikt gegeben, wenn Gott es nicht für seine Zwecke gebraucht hätte. Boah, das muss man erst mal denken. Das ist enorm. Ich kleines Würstchen, der überhaupt in gar keiner Weise irgendwo in diesen Etagen der großen Macht dieser Weltsysteme irgendwas mitzureden hat, entdecke, ich glaube an den Gott. Ich glaube an den Gott, der die Menschenherzen lenkt wie Wasserbäche. Und da muss ein Kyros nach Jesaja 44, 24, 170 Jahre vor Termin gesagt, auf den Termin, wenn er Dienstantritt hat, das wahrmachen. Esra, Nehemia, die ganze Truppe packt ihr Köfferchen und zieht aus Babylon aus und reist nach Juda in den verschiedenen Wellen der nächsten Jahrzehnte und baut den Tempel auf. Sie wissen das ganze Spektakel, wie Gott es Jeremia versprochen hatte. Psalm 33, die Gedanken des Herrn bleiben ewiglich und seine Taten werden umgesetzt. Das steht gar nicht da im Sinn von einer Option oder wenn Gott sich jetzt anstrengt oder, was manche auch denken, wenn wir alle mithelfen, dann kriegt Gott das hin, was er will. Sondern es steht einfach nur da, einfach nur da. Ich bitte Sie, atmen Sie diese souveränen Sätze ein, für Sie selber, für Ihren, meinen kleinen Geist. Geschichte 2. Die berühmte Sanherib-Passage. Die Sanherib-Passage, das ist Sanherib der Zweite, ein Großkönig aus dem Assyrischen Reich. Sie haben die Reihenfolge noch drauf. Assyrisches Weltreich, Babylonisches Weltreich, Medo-Persisches Weltreich, Griechisches Weltreich, Römisches Weltreich. Die fünf müssen Sie immer wieder drauf haben, sonst kommen Sie im AT nicht klar. Ja? Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen, Römer. Haben Sie es? Ja? Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen, Römer. Ich frage es nachher ab. Also, das heißt, wir sind jetzt im Assyrischen Weltreich. Im Assyrischen Weltreich kippelte das Nordreich schon, ging nachher auch unter. Das Südreich Juda war noch halbwegs da, wurde aber unter Sanherib II. Belagert. Und in dieser Zeit baute er sich also auf und wollte quasi noch die Provinz, dieses Südreich mit eingemeinden, also ein riesiges assyrisches Weltreich. Gott hatte aber andere Pläne. Das wusste nur Sanherib zu der Zeit noch nicht. Und deswegen muss ja Gott mit ihm was machen. Was muss er machen? Gott muss natürlich seine Gedanken jetzt durchsetzen. Und das macht er so, dass in 2. Könige 19, Vers 28 etwas Tierisches gesagt wird. Was sehr Interessantes. Es wird nämlich hier gesagt von diesem Großkönig Sanherib II. In Vers 28, weil du jetzt dagegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in deine Nase legen. Das ist nicht dieses Schmuckstück, das manche heute tragen, sondern das ist das, was eben im Bereich der Tiere gemacht wurde. Ja? Einen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und ich will dich den Weg wieder zurückführen, den du gekommen bist. Und das macht Gott. Er hatte ganz andere Pläne, der Sanherib der Zweite. Und durch eine Doppelaktion Gottes fallen die ganzen Belagerungspläne für Jerusalem zusammen wie das berühmte Kartenhaus. Zuerst kriegt er eine Meldung, dass an einer anderen Stelle es militärische Aktionen gibt. Da muss er schon mal Einheiten abziehen. Und dann zieht er endgültig die Einheiten ab und den Verlust. Ja, wissen Sie, dass in der Nacht dann nochmal eben vom lebendigen Gott 185.000 Mann ausgezogen wurde. Ich sage immer, das war ein gut wirksames Virus. Innerhalb einer Nacht war ja Feierabend, der Käse war gegessen und die zogen mit viel, viel weniger Personal wieder ab. Ich lenke dich um, wie ein Stier, wie ein Ochsen lenke ich dich um. Mach ich, den großen König Sanherib II. Und Hiskia Und die Gemeinde feiert einen Dankgottesdienst über den souveränen Gott. Kyros-Passage, Sanherib-Passage, Rehabiam-Passage. Rehabiam, das ist der Sohn von Salomo. Das ist die Zeit der Reichsteilung. 1000 plus minus 1000 ist die Krönung Davids. Kann man sich immer ganz gut merken, abgerundete Zahlen. Ob es jetzt 999 oder 1002 war, ist mir doch sowas von egal. 1000, die Krönung Davids, 930 die Reichsteilung. Und nach der Reichsteilung Nordreich, Südreich. Dass es zur Reichsteilung kam, lag am Willen Gottes. Am Willen Gottes. Der damalige König von Salomo eingesetzt, sein Sohn Rehabeam, war so dämlich. Und warum war der so dämlich? Sie ahnen das schon, weil es in 1. Könige 12 tatsächlich heißt, 1. Könige 12 lesen wir diesen Satz, so hörte der König nicht auf das Volk, was das eigentlich sinnvolle gewesen wäre. Antwort, denn es war so bestimmt von dem Herrn. Damit er sein Wort wahrmachte. Das heißt, er hat sich schrottig verhalten, damit es zur Reichsteilung kam und hinter der Reichsteilung stand der Wille Gottes. Irre. Ist auch irre. Da sitzt irgendein König und meint, er wäre der lenkt. Und in dem, was er da meint, dass er lenkt, wird er gelenkt. Der lebendige Gott lenkt. Er lenkt einen Kyros, er lenkt einen Salomo, er lenkt einen Rehabiam. Und wir nehmen noch eine letzte, dann sind wir, das reicht, es gibt noch mehr. Aber ich habe noch Darius aufgeschrieben. In Esra 6 haben wir eine sehr, sehr schöne Passage. Esra, wir sind ja auch dann in der nachexilischen Zeit, wir sind wieder im Persischen Reich angekommen. Und im Persischen Reich entdecken wir, dass es dann der Wiederaufbau ja zuerst stockt. Der kommt nicht richtig voran. Und dann nur Darius im Zweiten, gibt es dann wieder so einen Neuaufbau, das, was so blockiert wurde. Da gab es verwaltungsrechtliche Probleme, damals wie heute. Das Bauvorhaben konnte nicht fortgesetzt werden. Der Großkönig hatte da sein Blatt, weil da Intrigen da am Laufen waren. Aber irgendwann löst sich der ganze Knoten. Tatsächlich, der nachexilische Tempel konnte aufgebaut werden. Im Jahr 515 gab es die große Einweihungsfeier des nachexilischen Tempels. Und Esra sagt dazu bei der Einweihungsfeier, dem großen Passafest in 622, und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Logo. Das war natürlich ein tolles Ereignis für diese nachexilische Gemeinde. Gott hat es wahr gemacht. Der Tempel ist wieder da. Tatsächlich, der Tempel ist wieder da. Dass Gott das gemacht hat nach der babylonischen Katastrophe. Oh, wir beten dich an. Und dann heißt es, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur Arbeit am Haus des Gottes, der Gott Israels ist. Das Herz des Königs ihnen zugewandt. Da biegt Gott das Herz eines Großkönigs. Und dann unterstützt er das Projekt des Tempelaufbaus in Jerusalem. Was will ich jetzt an der Passage Ihnen jetzt sagen? Was geht jetzt durch Ihr Kopf und durch Ihren Herz? Jetzt in dem Moment. Also ich könnte mir mal denken, große Dankbarkeit und Staunen vor diesem Gott. Was ist das für ein Gott? Ein Gott, der alle Menschenherzen lenkt, der mit Kyros macht, was er will, und mit Sanherib und Rehabiam und Darius, wie auch immer sie heißen mögen, er macht das. Große Anbetung dieses Gottes. Und haben Sie eine Ahnung, warum dieser Punkt ein erster wichtiger Punkt ist zu unserem Gesamtthema, wie lenkt uns Gott? Das ist der Grund, so lenkt uns Gott. Das allererste, was Sie zu dem Thema gesagt bekommen, ist tatsächlich zu begreifen, ich habe eine Erkenntnis über die Souveränität der Leitung meines Gottes. So lenkt er mich. Ich habe eine Erkenntnis über die Souveränität der Leitung Gottes. Das brauchen wir für uns. Es ist doch ein Riesenunterschied, ob ich mit meinem Leben loslaufe und mich als kleinen Floh in dem großen Fleischwolf der Geschichte sehe, der irgendwas durchwurschtelt und ich doch nur überhaupt nichts machen kann. Wer bin ich denn mit meinen paar Atomen, mit meinem bisschen Lebenszeit? Lass doch mal nüchtern sein. Lenkst du mich? Bist du da? Hast du mich noch im Blick? Spiele ich irgendwie eine Rolle? Und dann treten sie mit mir in diesen Raum hinein. Sie treten diesen Raum hinein, in dem sie begreifen, als kleiner, persönlicher, individueller, geprägter Mensch. Andreas, jetzt komm doch mal runter. Jetzt atme doch mal ganz tief durch. Jetzt hör doch mal auf, hier irre und hohle zu drehen. Jetzt nimm doch mal dich nicht so dramatisch wichtig. Ich habe das alles, absolut alles, für alle Menschenherzen aller Zeiten souverän in meiner Leitung. Mir entgeht nichts. Bitte, merken Sie das? Das ist therapeutisch extrem wichtig. Geistlich therapeutisch extrem wichtig. Wenn Sie unter anderem eine Sinnhaftigkeit der Anbetung haben wollen, dann ist es die. Er lenkt die Weltgeschicke, haben wir gesungen. Wir beten dich an, König Jesus. Ja, wenn Sie nur einen Hauch von Ehrlichkeit haben, wenn Sie das singen, dann kriegt Ihr Leben und die Wahrnehmung Ihrer Person und die Frage der Leitung eine andere Position. Mein Gott, ich habe begriffen, ich komme aus meiner kleinen Ängstlichkeit, auch manchmal religiösen Überheblichkeit heraus. Ich sehe dich. Du bist am Werk, du bist souverän, du hast einen Plan, du lenkst die Menschenherzen und du hast nicht aufgehört, das zu tun. Dieser Punkt ist tatsächlich die erste Antwort auf die Frage, wie lenkt uns Gott? Er lenkt uns mit der Erkenntnis, mit der Wahrnehmung der Souveränität seiner Leitung. Denn indem er uns das zeigt, ändern sich bei uns in unserem geistlichen Leben die Vorzeichen. Ruhig bleiben, klar sehen, Gott ins Visier nehmen, ihn anbeten, ihn in seiner Größe, seiner Geschichtsmächtigkeit und Schöpfungskraft wahrnehmen und daraus den richtigen Schluss ziehen für die geistliche Taktzahl. Mein Gott regiert. Mein Gott regiert. Und wer mit Sanherib und Darius und Kyros und Rehabiam und wie sie alle geheißen haben und heißen mögen, klarkommt, so souverän klarkommt und die Weltenreiche lenkt, der schafft das auch die paar Jahrzehnte. Mit meiner kleinen Existenz mich von A nach B zu bringen, nach seinen Planungen. Punkt, 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 Punkt. Denn jetzt müssen wir einen Punkt setzen. Na gut, mein Gott, das habe ich jetzt gehört, geistig verstanden, eingeatmet. Davon gehe ich aus, damit lebe ich. Und lass mir das nicht durch die ganzen unterschiedlichen Geister, Systemen, Lenkungen, Mächtigkeiten, Ängstlichkeiten, Wesenheiten wieder durcheinander bringen. Stopp, stopp! Bei meinem Leben ist der lebendige Gott. Geschichtsmächtige Lenkung. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. Und Sie wissen, wo Sie es brauchen. Das wissen Sie. Wo Sie das am meisten brauchen. Also das Thema ist ganz häufig ein Thema der Nacht. Das ist ein Thema der Nacht. Also bei mir zumindest. Es ist ja komisch, dass die Weltlenkung tags einfacher ist als nachts. Ja. So sind wir Menschen halt, meine Güte. Ja. Es scheint nachts immer schwieriger zu sein mit der Weltlenkung Gottes als tagsüber. Ja. Was muss ich doch wissen? Also muss ich nachts mit der Weltlenkung Gottes ins Bett gehen. Ja. Klar sehe, mein Gott, das, was jetzt alles kommt, die ganzen Geister, die jetzt aufstehen und ihre Lenkungssysteme vor mir aufbauen. Ich schiebe sie weg und ehre dich, den Gott über Kyros, Darius dem Zweiten, Sanherib dem Zweiten, über Rehabiam und Putin und wie sie alle heißen. Verstehen Sie, wie sie alle heißen? Und auch die kleinen Mächte, die in ihr Leben reinsteuern, die sie nicht im Griff haben. Haben sie einen Rentenfonds im Griff? Klappt das mit der Rendite? Haben sie schon die neue Gasheizung raus und die andere drin? Müssen sie ihr Haus vielleicht verkaufen? Verstehen Sie, was ich meine? Lenkt, ist er da, steuert, hat er es im Blick. Packt das mit Ihnen? Ja, packt's. Ach so, der Arzttermin, die Diagnose. Das ist ja gleich Gott. Lenkt das, hat er es im Griff? Ach, meine Geriatrie. Wie wird das werden am Ende? Wie wird mein Ende sein? Verstehen Sie es doch, Sie wissen es doch. Und jetzt merken Sie, dieser erste Punkt ist keine Einleitung. Dieser erste Punkt ist elementar für ihr geistliches Leben. Mein Gott, ich bete dich als den Lenker an. Ich bete dich als den Lenker an. Wie denkt Gott? Mit der Erkenntnis der Souveränität seiner Leitung. Schau mich an, mein Kind. Und du kannst wieder ruhig atmen. Dein Puls kommt runter, dein Blutdruck wird normal. Und du kannst wieder weitergehen im Vertrauen auf mich, den Geschichtslenker. Okay? Punkt 1. Tatsächlich. Hätten Sie gar nicht gedacht, ne? Zweite Welt, die wir natürlich heute Vormittag noch angehen wollen und müssen. Die Frage nach der, wie er denn lenkt, ist natürlich die Frage, wen er jetzt denn tatsächlich lenkt. Wir müssen so ein bisschen genauer angucken. Natürlich haben wir jetzt schon gemerkt, er lenkt erst einmal alle. Er lenkt erst einmal alle, ganz klar. Keiner ist aus der Lenkung Gottes heraus. Keiner kann meinen, er wäre in dem Sinn autonom. Das haben wir in Abschnitt 1 wahrgenommen. Jetzt in Abschnitt 2 entdecken wir natürlich tatsächlich, dass für uns sehr, sehr wichtig ist, dass natürlich ein besonderes Subjekt seiner Lenkung und Leitung, das sind natürlich die, die an ihn glauben. Die stehen noch einmal in ganz besonderer Weise unter seiner Lenkung und Leitung. Und da kommen wir jetzt schon an die Kardinalstelle, die zu diesem Thema geführt hat. Denn das Thema mit der Geistesleitung ist ja nicht ein konfessioneller Gedankengang oder aus irgendeiner sonst wie gearteten Überlegung, sondern hat ja seinen biblischen Grund, das Stichwort von der Geistesleitung. Die Kardinalstelle dazu ist Römer Brief, Kapitel 8, Vers 14. In Römer 8, Vers 14 entdecken wir, dass dort Paulus in der Luther-Übersetzung die klassische Formulierung drauf hat, denn welche der Geist Gottes treibt, heißt es da noch, treibt, die sind Gottes Kinder. Und hier, diese Formulierung, das ist die Formulierung, die natürlich jetzt seit den letzten 2000 Jahren für Gemeinde Jesu prägend geworden ist. Die vom Geist Gottes Geführten, so kann man es ganz einfach übersetzen, die vom Geist Gottes Geführten. Treiben ist jetzt mehr so aus der Viehzucht kommend. Ja, der Gedankengang ist, das Wort führen ist ein sehr allgemeines Verb in der griechischen Sprache. Das Führen, Leiten, Lenken, Begleiten, das können Sie sehr weit nehmen. Aber die vom Geist Geleiteten, die vom Geist Geführten. Römer 8, 14 ist der Grundtext. Und der Geist ist ja die Voraussetzung einer Beziehung zum lebendigen Gott. Ohne Geist kein Kind Gottes. Ohne Geist kein neues Leben. Ohne Geist keine Wiedergeburt. Ohne Geist keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Erst durch den Geist, Johannes 3, werden wir von neuem von oben geboren. Wir können gar nicht Herr, Herr sagen, denken Sie dran, der erste Korintherbrief, wenn nicht sein Geist in uns ist. Der Geist ist die Grundvoraussetzung allen gemeinschaftlichen Lebens mit dem lebendigen Gott. So, dieser Geist wohnt in Ihnen, Sie kamen zum Glauben an ihn. Durch den Geist kamen Sie zum Glauben und jetzt sind Sie die durch den Geist Gottes geleiteten Gelenken. Das ist also jetzt dieser Gedankengang. Jetzt wird also spezifiziert auf uns, die Glaubenden. Das Grundsätzliche, Gott hat alle im Griff, wird spezifiziert. Ihr, die ihr den Geist habt, steht noch mal in ganz besonderer Weise unter dieser Lenkung Gottes. Sie sind ja noch mal ganz anders ihm nahe gekommen. Sie sind ja in seinen Personalbereich hineingekommen. Nicht nur im Sinn, dass sie zum Personal gehören, sondern paulinisch gesprochen, gehören sie zu seiner Person, in dem sein Geist, sein Wesen, sein Leben in uns ist, sind wir jetzt ja auch mit ihm in dieser Weise zusammen. Eine Einheit, eine Verbindung. Die ganze Wirklichkeit von in Christus, mit Christus, Glied am Leib, in dem Tempel Gottes. Die ganzen Welten stehen da. Es stehen auch die Welten da, die wir dann insbesondere im Alten Testament in den Psalmen haben. Also, Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ist einer von diesen Worten, die von einem Menschen gesprochen wird, der in der Geistesleitung steht. Ja, selbstverständlich. Zu begreifen, das ist eine Bitte, dass ich unter dieser Wegweisung Gottes bin, in Wahrheit, also in Treue und Verlässlichkeit, und dass ich seinen Namen fürchte, dass das der Zweck, hochinteressant, wir kommen noch drauf, dass das der Zweck der Geistesleitung ist, dass durch mein Leben sein Name gefürchtet und geehrt wird. Und dass das von mir erbeten wird, wenn ich in die Gemeinschaft mit Gott eintrete. Oder der berühmte Satz andersrum, nicht als Bitte wie Psalm 86, sondern als Zusage von Gott in mein Leben, Psalm 32. Ich will dich unterweisen, wow, ich will dich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was für ein Satz. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist ja ein Riesengeschenk. Gott sagt, ich gehe in dein Leben hinein mit Unterweisung, mit Leitung, mit Wegweisung, das mache ich, das verspreche ich dir, Psalm 32. Neues Testament ist natürlich für uns Logo, ganz klar, Johannes 10, die berühmte Hirtenrede, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt aber auch, der muss was sagen. Und wenn der was sagt, dieser Hirte, dann hört das Schaf und erkennt die Stimme seines Herrn und jetzt darf es tatsächlich Wegweisung erfahren und erleben. Ah, lass uns ganz kurz bei diesem Geschenk stehen. Lass uns kurz bei diesem Geschenk stehen. Ach, gehen Sie noch mal ganz kurz zurück zu dem armen Nebukadnezar und seiner Leberschau. Bitte, nur ganz kurz. Nicht hämisch, sondern was ist das armselig? Armselig. Wenn das mein Leben ist, dass ich noch versuchen muss, in den entsprechenden Fasern von irgendeiner Tierleber was Sinnführendes für eine militärische Entscheidung zu finden. Also wenn ich höre, dass mein Gott sagt, ich will dich unterweisen, ich will dir den Weg zeigen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist ja ein unwahrscheinliches Geschenk. Ich bin bevorrechtigt, unter der Leitung des lebendigen Gottes leben zu dürfen, weil Gottes Geist in mein Leben eingezogen ist. Gottes Geist ist die Voraussetzung für diese besondere Art der Lenkung seiner Leute. Alttestamentlich, neutestamentlich insbesondere. Geschenk des Geistes schafft Voraussetzung für Lenkung und Leitung. Mein Gott, das hast du mir gegeben. Mein Gott, so darf ich jetzt tatsächlich meine Spur ziehen. Und natürlich stellt sich jetzt sofort die Frage, wenn das so ist, wenn ich jetzt so einer vom Geist Geleiteten sein darf, wenn also jetzt ich der bin, für den Römer 8, 14 gilt und ich jetzt das höre, Psalm 32, ich will dich unterweisen, dann stellt sich ja zum zweiten Mal die Frage unseres Tages, wie lenkt uns Gott? Welt 1, wahrscheinlich überraschend, war, er lenkt uns durch die Erkenntnis seines souveränen Handelns. Andreas, nimm es wahr, atme tief durch, erkenne deinen Gott. Welt 2, ja, tatsächlich, er hat eine ganz besondere Art der Lenkung seiner Leute. Er will sie nämlich unterweisen. Er will sie unterweisen. Und diese Vokabel, die hier steht, an vielen anderen Stellen noch steht, im ähnlichen Feldern der Bibel, nimmt natürlich uns in die Welt hinein, die sie logischerweise, hoffe ich doch alle, erwartet haben. Dass der lebendige Geist, der lebendige Gott, seinen Willen kundgetan hat, ein für allemal kundgetan hat, in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Die Bibel ist das große Buch der Lenkung Gottes. Ganz eindeutig. Die Bibel ist das große Buch der Lenkung Gottes. Und zwar vielfältig. Zu sehen, wie er die Geschicke der Welt lenkt, wie er einzelne Menschen lenkt, an denen ich mich beispielhaft orientieren darf, ATNT. Und natürlich jetzt auch, wie er Inhalte seiner Lenkung mir vermittelt. Also nicht nur das der Lenkung, die Art der Lenkung, sondern die Inhalte der Lenkung. Was heißt das? Das in ganz wesentlichen, zentralen Bereichen des Glaubens von Jesusleuten der Wille Gottes geoffenbart ist, feststeht, ich werde darin unterwiesen und ich darf diesem Willen mein Ohr leihen, mein Herz geben und es umsetzen in die Tat der Nachfolge. Wie lenkt mich Gott, indem Gott mir verspricht, ich will dich unterweisen? Lass uns ganz kurz stehen bleiben, denn das mit dem Unterwiesen werden ist natürlich eine ambivalente Kiste. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie Sie das empfinden. Ich habe das manches Mal schon in Tagesseminaren versucht, da ein bisschen eine Bresche zu schlagen für das Unterwiesenwerden und für diesen Begriff, den neutestamentlich Jesus für seine Leute gewählt hat. Wir haben das ja übersetzt mit Jünger, komische Übersetzung, die wir da uns gegeben haben, ist halt jetzt so, der Jünger, die Jüngerin, wenn Sie mal überlegen, ganz kurz nachdenken, es ist ein wirklich komplett innerchristliches Vokabular. Ist aber auch vom biblischen Kontext her so nicht da. Es ist der Schüler. Es ist der Schüler. Und jetzt sagen sie, ach, das ist ja noch schlimmer. Ja. Und jetzt sagt die Bibel, nein, das ist das Beste, was passieren kann. Und in unserer Kultur ist das nicht gut. Wir sagen, gut, wenn wir aus der Schulzeit raus sind. Endlich sind wir es los. Endlich sind wir diese Belastung los. Wir können frei entscheiden. Wir sind nicht mehr unter diesem Lehrerdünkel. Ja, so. Biblisch ganz, 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 ganz anders. Der Lernende, der Lehre Empfangende ist nicht der letzte Depp, sondern hat das Glück, dass er unterwiesen wird. Wenn wir das hinkriegen, haben wir eine ganz andere Zugangskurve zur Bibel. Ich habe die Bibel nicht wahr zu mir, jetzt redet der mir wieder rein durch dieses Buch. Wenn ich dieses Buch nicht hätte, könnte ich endlich mich frei entfalten. Könnte ich machen, was ich will. Was für ein bescheuerter, pubertärer Gedanke. Sondern ich muss zurückkommen und begreifen, nein, ganz anders, lebendige Gott gibt meinem Leben die Qualität, dass er sich als Lehrer meines Lebens darstellt. Jetzt gucken Sie das mal an. Ich weiß nicht, was für Lehrkräfte Sie hatten. Keine Ahnung. Ich will jetzt mal aus meiner Erfahrung Grundschule und Gymnasium überspringen, weil da war nicht viel Erfolg. Und gehe mal in die Zeit meines Studiums. Komisch, ich weiß bis heute aus der Fülle des großen professoralen Kollegiums der Tübinger Welt damals, die zwei, drei, die es gebracht haben. Bis heute. Ich war bei denen manches nicht mit denen einig. Aber es waren gute Lehrer. Es waren gute Lehrer. Das wissen Sie auch. Das wissen Sie. Und jetzt nehmen Sie es mal an, dass die heilen Sie bis heute mit Respekt. Das sind ja zwischen all schon der Ewigkeit. Müssen sich für ihre Lehre verantworten. Aber das ist das andere Thema. Sondern der Gedankengang, der jetzt für uns wichtig ist, doch. Und jetzt sagt Gott sagt zu mir, ich will dich unterweisen. Ich, dein Gott, will dich unterweisen. Und das tue ich hochprofessionell. Einzigartig. Nichts überbieten. Unschlagbar. Mit Himmelsqualität. Pur göttlich. Durch meine Worte. Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wie findet Lenkung statt? Ja, tatsächlich ganz, ganz wesentlich. Lenkung findet statt, indem der lebendige Gott in mein Leben hineinspricht durch sein Wort, durch die Bibel, durch die Bibel. Durch die Bibel ist für den Glaubenden bei unendlich vielen Fragen nach dem Willen Gottes schon so viel klar. Und ich weiß, dass an der Passage, habe ich immer erlebt, wenn ich das dann versucht habe zu formulieren, der eine oder andere sich nicht ernst genommen fühlt in seiner, die kommt ja noch, Fragestellung nach dem Willen Gottes in meiner konkreten Position. Aber mit diesem zweiten großen Themenfeld möchte ich zuallererst Ihnen deutlich machen, dass in ganz vielen Lebensbereichen Ihres Alltags durch die Unterweisung Gottes unendlich viel klar ist. Ich habe das mal ein bisschen frech gesagt, da bin ich auch bereit, da ein bisschen Abstriche zu machen, aber ich sage mal, 90% Ihres Tages und der Wegführung Gottes und des Willens Gottes sind klar. Ist klar. Wenn Sie jetzt an einem Tag dastehen und sagen, mein Gott, soll ich tatsächlich meinen Nächsten lieben? Was denkst du? Sag mir deinen Willen. Sie lachen, versteht, was ich meine? Aber jetzt sagen, ja. Soll ich jetzt wirklich dir vertrauen heute, Herr? Sag mir, was du willst. Und Gott sagt, habe ich dich schon lange nicht mehr unterwiesen oder was ist los? Sie können weitermachen. Mein Gott, soll ich wirklich meinem Nächsten die Schuld vergeben? Bin ich schon der Petrinischen Liga 70 mal, 7 mal? Oder? Alles ist so vieles klar. Meinst du, ich sollte auch heute wieder in meiner Ehe ordentlich leben? Zeig mir deinen Willen, wie ich mit meiner Frau mich verhalten soll. Gott sagt, meinst du das jetzt ernst? Versteht ihr, was ich meine? Und wir sagen, ja, das ist ja nicht mein... Doch, das ist das Thema. Das ist 90% ihres Lebens. Das ist 90% ihres Lebens. Und der lebendige Gott sagt, ich habe dich unterwiesen. Und ich habe dir den Weg gezeigt, den du gehen sollst. Und ich habe dich mit meinen Augen geleitet. Und dann müssen wir ein bisschen ehrlich sein. An manchen Stellen wollten wir das gar nicht so direkt mit der Lenkung und Leitung. Das muss man ja mal sagen dürfen. Also, ist ein Engel vorbeigekommen, der mir die Königskrone aufsetzt und mir wieder neu sagt, dass ich der von Gott Geliebte bin. Okay, aber jetzt verhalte dich doch mal anständig gegenüber deiner Ehefrau. Brauche ich jetzt nicht, ne? Das ist jetzt nicht nötig. Verstehst du, was ich meine? Eine ganz eigenartige, wir müssen uns selber plötzlich wahrnehmen. Das Problem, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, es gilt ja für uns gemeinsam. Das Problem der Geistesleitung ist gar nicht meistens er. Das Problem der Geistesleitung bin ich. Und das Problem der Geistesleitung bin ich gar nicht im Sinn von, mein Gott, seit Wochen ringe ich mit dir um den Weg, den ich gehen soll. Sondern dass Gott dasteht und sagt, seit Wochen ringe ich mit dir, mein Kind, dass du den Weg gehst, den ich dir gesagt habe. Das heißt, wir merken, da ist ein ganz anderes Thema jetzt plötzlich drin, das mit da reingehört. Es gehört mit da rein, dass ganz, ganz viele elementare Bereiche unseres Lebens mit Jesus Christus sind durch die Unterweisung der Bibel ein für alle Mal geklärt. Glasklar, einfach, übersichtlich. Bestechend elementar stehen diese Worte unseres Gottes da. Sie schlagen die Bibel morgens auf. Der lebendige Gott unterweist sie. Sein Geist wohnt in ihnen und ich gehe meinen Weg. Das Problem ist mein Herz. Das Problem ist, dass aus dem Herz heraus ich einen Willen haben möchte, seinen Willen, den er geoffenbart hat, auch tatsächlich zu tun. Es gilt dieses Gebet aus dem Philipperbrief, dass er in mir wollen und vollbringen schafft. Mein Gott, du hast mir schon an 1000 Stellen gesagt, was ich tun muss. Herzlichen Dank für die Unterweisung. Ich bitte dich, transformiere mich so, dass ich jetzt auch will, worin du mich unterwiesen hast, und dass ich es auch vollbringe. Ach, das ist was anderes. Und damit stehen wir vor einem der wichtigsten Passagen des Apostels Paulus. Römerbrief, Kapitel 12. Der berühmte Einstieg in die Nachfolge. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch erneuern in einer Metamorphose eures Denksinns. Wow. Damit ihr prüfen könnt, prüfen, jetzt kommt's, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Heilige und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ah, da ist der Schlüssel. Nochmal, bitte seien Sie nicht enttäuscht, wir kommen noch auf weitere Fragen. Aber erst einmal, merken Sie, da ist ein ganz riesengroßes tägliches Erfahrungsressort von Gottes Lenkung, was vielleicht brach liegt, weil ich sage, Herr, um die 90% geht es mir gar nicht. Und Ihr Gott steht da, sagt doch, mir geht es um die 90%. Aber Herr, diese 10, die machen mir, jetzt mach doch mal diese 90. Jetzt mach doch mal diese 90, wo der Wille für dich, für den Tag heute klar ist. Ich lenke dein Leben souverän. Und du fragst mich, ob du unterwiesen werden darfst. Ja, du wirst unterwiesen. Ich unterweise dich jetzt. Und ich habe dir Anweisungen gegeben, wie du den Tag heute leben sollst, in deinen Mandaten, mit dir selber, in deinen unterschiedlichsten Aufgaben, Verpflichtungen, wie du dich sehen darfst. Hast du 90% klar? Tu's, mein Kind, tu's, mein Kind. Und wenn du jetzt merkst, dass ich an der Stelle, es hakt, es reibt sich, es ist das Problem gar nicht bei dem Das der Unterweisung, sondern vielleicht bei dem, was er mir da gesagt hat. Und ich merke, ich bin gar nicht in der Willensgebung, dieser Unterweisung Folge zu leisten. Dann hast du ja schon was ganz Wesentliches gemerkt. Nicht mein Wille ist nicht klar. Nicht du wurdest nicht unterwiesen. Sondern die Problematik liegt in deiner Person. Und ich schmeiß damit ja nicht raus. Ich sage ja nicht, du bist ein hoffnungsloser Fall, sondern dann komm doch zu mir, damit es zu einer Metamorphose kommt. Zu einem Umbau der Welten. Und diese Metamorphose ist bei Paulus hochinteressant. Die setzt im Denksinn an. Was für eine Wertigkeit da dem Nous, dem Verstand gegeben wird. Denk, du darfst anders denken lernen. Und anders denken lernen darfst du eine emotionale Veränderung erleben. Und mit der emotionalen Veränderung eine andere Willensgabe. Ja, das machen wir normalerweise andersrum, ne? Also erstmal muss ich mich gut fühlen. Ich muss mich gut fühlen. Und wenn ich mich gut fühle, dann will ich das auch. Gott sagt, nee, du musst gut denken. Aber das bringt ja gar nichts. Doch, 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 doch. gebe meinem Leben in Christus ein neues Denken. Das dauert ein paar Jahrzehnte. Das dauert ein paar Jahrzehnte. Eine Metamorphose meines Denkens. Und der Prozess ist nie abgeschlossen. Für alle, die im geriatrischen Feld sind, ist nie abgeschlossen. Ich gebe meinem Denken eine neue, meinem Verstand eine neue Denk, eine Metamorphose des Denkens. Das führt zu einer emotionalen Veränderung, die führt zu einem neuen Willen, zu anderen Taten. Okay, mein Gott. Ja, dann bin ich natürlich jetzt erstmal beschäftigt. Ja. Und jetzt sagt Gott, jetzt lässt er mich auch für die 10% erstmal in Ruhe, weil er jetzt mit den 90% so dermaßen beschäftigt ist. Mein Gott, ich habe meinen Bruder heute nicht geliebt. Das ist mir arg. Ich muss einen anderen Weg finden. Das gehört in deine Willenskundgabe rein. Das geht so nicht. Oder, mein Gott, ich danke dir, dass das heute anders gelaufen ist als gestern. Ich freue mich dran. Bitte halte in meinem schwachen Schädel das fest. Dass das fortan zu meinem Denken gehört und zu meinem emotionalen Wahrnehmen und zu meinem willentlichen Umsetzen der Tat. Aber ich bin plötzlich sehr beschäftigt. Ich bin beschäftigt, den Willen Gottes, den er mir geoffenbart hat, zu tun. Ich bin reichlich beschäftigt, jeden Tag den mir geoffenbarten Willen Gottes zu tun. Er hat mich ja schon unterwiesen. Und er hört ja gar nicht auf. Er macht ja immer weiter mit seiner Unterweisung. Und das zu begreifen, das ist natürlich ein ganz besonderes Vorrecht. Ich gehe jetzt in deinem Willen, den du mir kundgetan hast. Nochmal, wo tut er ihn mir kund? In der Schrift. In der Schrift. Ganz wichtig. Gehen Sie ganz elementar immer wieder auf dieses Grundprinzip zurück. Paulus 2. Timotheus 3. Bleibe bei dem, was du fühlst. Danke für Ihr Lachen. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Wow. Er hat mich ja unterwiesen. Er hat mir ja was gesagt. Ich kenne seinen Willen. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, bei dem, was dir jetzt anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du das gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann. Was sind das für wunderbare Worte? Und zwar so, diese Schrift, die ist von Gott eingegeben. Und die ist jetzt der Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. 2. Timotheus 3, wunderbar. Merken Sie es? Also wenn Sie jetzt das Tagesseminar abbrechen würden, müssen Sie jetzt nicht, aber wenn Sie es jetzt abbrechen würden, hätten Sie eine ausreichende Dosis zum Thema des Tages. Sie würden anbeten, dastehen und Gott anbeten als den Souverän ihres Daseins und nicht jeden Morgen, oder wenn sie die Flatter kriegen, bewusst wieder in seine Gegenwart treten. Da, mein Gott, ich bete dich an als den schöpfungsmächtigen Geschichtslenker und dann mache ich mich mit eins mit dir, diesem Gott. Und sie wären zu 90% ihres Lebens beschäftigt mit der Umsetzung des ihnen schon kundgetanen Willen Gottes in der Bibel. Wie leitet mich Gott? Was für ein gutes Thema. Er leitet mich also einmal dadurch tatsächlich, dass ich sein souveränes Handeln entdecke. Er leitet mich durch die Kundgabe seines Willens und ermutigt mich, wenn ich das entdecke, den mir kundgetanen Willen umzusetzen, was gleichgeht mit einem Umbau meiner Persönlichkeit in seinen Willen hinein. Dass das nie in einer abschließenden Vollkommenheit geschieht, sei für alle die gesagt, die dem Ungeist des Perfektionismus huldigen. Dass es aber auch nicht in der Weise gedacht ist, als ob es da keine Veränderung des Menschseins gäbe, sei auch gesagt. Dass der Wort immer alles gleich. Nein, es gibt einen Umbau, eine Metamorphose des Denkens in den Christussinn hinein, was zu einer emotionalen Veränderung, einer anderen Willenskundgabe und neuen Taten führt. Mein Gott, du hast mir deinen Willen kundgetan, das ist gut. Warum will ich eigentlich seinen Willen tun? Warum will ich eigentlich seinen Willen tun? Das sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz uns antitschen, bevor ich sie Richtung Mittagessen entlasse. Wenn ich jetzt in die Bibel hineinschaue und frage, warum tue ich den Willen Gottes? Warum liegt mir daran, Wille Gottes zu tun? Dann merken wir, da kommen wir nochmal unserem Thema nochmal einem ganz anderen Gedankengang auf die Spur. Also die Bibel ist sehr elementar in der Frage dessen, warum ich den Willen überhaupt tun will. Ich tue den Willen Gottes einfach erst einmal darum, weil es Gott ist. Es hängt an seiner Person, am Respekt, an der Ehrfurcht, an der Autorität, an der Größe Gottes. Deswegen haben Sie ja dieses König-Jesus-Lied vorhin singen dürfen. Autorität, wunderschöner Begriff im christlichen Zusammenhang. Unglaubliche Autorität. Der Wille Gottes wird getan, weil es Gottes Wille ist. Und ich will die Lenkung von Gott, weil es um Gott geht. Viele andere Lenkungsideen sind mir unwichtig. Was irgendjemand will und wer mich lenken und beeinflussen will. Sogar umgekehrt, ich lebe in einer Phase, wo ich mich ganz bewusst versuche herauszunehmen aus denen, die meinen, sie müssten mich lenken. Ja, das ist auch eine Form, herauszukommen aus unguter Lenkung und Beeinflussung. Abstand. Ja, wir haben viele in den letzten Jahren erleben müssen. Aber dass man das bewusst wahrnimmt, das muss man verstehen. Warum ist mir der Wille so wichtig? Weil es Gott ist. Das ist das erste Gebot. Und ich werde diesen Gott lieben, fürchten, respektieren. Alles liegt daran, dass ich seinen Willen tatsächlich tue. Das ist die eine Welt des Warums. Die zweite Welt des Warums ist die Welt, dass ich begreife, ich bin in der Rolle des Dieners. Biblische Sprache Diener oder biblische Sprache Sklave oder biblische Sprache Knecht. Alles gruselig. Ja? Aber der Gedankengang ist ganz eindeutig, ich bin der Untergeordnete. Also ich stehe nicht neben Gott auf Augenhöhe und wir diskutieren so ein bisschen miteinander, was jetzt für mich sinnvoll wäre und wie wir so miteinander die Welten weiter vorantreiben können in diesem Prozess, sondern ich bin der Knecht, der Diener und er ist Gott. Es ist die Welt vom 1. Samuel-Buch. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist eine ganz, ganz wichtige Passage, ganz wichtige Denke. Und glauben Sie mir, es nimmt Ihnen von der Bedeutung Ihres Daseins und von der Wichtigkeit Ihrer Person nichts weg. Viele trauen sich gar nicht mehr, diese Begrifflichkeit auch innerchristlich zu thematisieren, weil sie vielleicht am Selbstbewusstsein knabbert oder weil sie uns nicht ernst nimmt, unserer unglaublichen Bedeutendheit. Das ist ein Irrtum. Wenn Sie biblische Wahrheiten weitergeben, werden die ja nicht menschenschädlich sein. Sondern der Gedankengang ist umgekehrt, wenn ich diese Wahrheiten verschweige, dann verrutsche ich. Dann verrutsche ich in der Wahrnehmung, wer bin ich als Mensch und kriege eine einseitige Wahrnehmung von mir. Und die ist ungesund. Wir hatten das immer wieder einmal ausprobiert, auch in Mentorenprozessen. Wir haben alle unsere Verrillung, unsere Konditionierung. Das ist normal, jetzt nicht auch das wieder dramatisch hochfahren. Aber die Art, wie ich Gott anrede, die Art, welche Begrifflichkeit ich ihm gebe und mir gebe, spiegelt ja etwas wider. Und ich bin unter anderem der Knecht. Und ich finde mich in großer, wunderbarer Gesellschaft. Ich bin nicht der letzte Depp. Ich erkenne meine Rolle. Und Paulus hat mit seinem Mitarbeiterteam fast jeden Brief so angefangen. Knechte Christi Jesu. Der Ehrentitel eines Mose war, es war der Knecht Gottes. Also mehr geht nicht mehr. Verstehen Sie? Ich. Diese kleine Mischung von Lebewesen stehe in einer Beziehung. Das ist ja der Wahnsinn. Gott will mit mir etwas zu tun haben. Das ist die Botschaft. Er nimmt mich mit hinein in seine Aufträge und Geschehnisse. Deswegen muss ich seinen Willen wissen. Ich will von ihm gelenkt und geleitet sein, denn ich bin der Knecht. Rede, Herr, was ist zu tun? Das ist eine ganz normale Erkenntnis. Das nächste ist natürlich zu begreifen, als drittes warum, dass ich den Willen Gottes wissen will, weil ich so viele Grenzen habe. Ist ja jetzt inzwischen selbstredend. Wenn ein Nebukadnezar die Leberschau braucht für seine militärische Entscheidung, weil er nicht weiß, was ist jetzt da klug, was ist hilfreich, dann müssen wir sagen, wir wissen nicht, was morgen ist. Jetzt mal langsam. Wir haben da Prognosen. Ja, Prognose. Eine Vorausschau. Ich finde es immer so toll, dass rein im meteorologischen Bereich mit diesen wahnsinnigen Datenmengen, die wir kleinen Menschen im dritten Jahrtausend schon sammeln, wir spätestens nach dem dritten Tag sagen müssen, jetzt wird es unwahrscheinlich. Das Risiko nimmt zu, da müssen wir mal ein bisschen abwarten. Ja, wie? Ich weiß nicht, wie am Mittwoch das Wetter wird. Nee, weiß ich nicht. Ich habe eine Prognose. Könnte sein. Könnte sich aber am Tag verschieben. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe doch so viele. Ich bin viel kleiner, als ich dachte. Ich habe viel weniger Ahnung, als ich meinte. Mein Gott, ich muss deinen Willen wissen. Ich hänge mich aus meiner Maulwurfsposition an die Adlerperspektive meines Gottes, damit ich nicht nur meine Grashalmsicht habe, sondern die Adlerperspektive des lebendigen Gottes wahrnehme. Mein Gott, gib mir deinen Willen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich sehe bis zum nächsten Gänseblümchen. Hilf mir. Weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Gottesfurcht. Der Diener, das Wissen um die Grenze und viertens, warum? Weil ich ihn mit Vertrauen ehren möchte. Ich möchte dir vertrauen, mein Gott. Ich werde um deine Lenkung wissen wollen. Ich werde von dir wissen wollen, weil ich dir vertraue. Ich möchte dich mit Vertrauen ehren. Ich will natürlich das tun, was du gerne willst. Nicht nur, weil ich es muss um deines Gottseins willen, sondern weil ich dir gehorche, weil mein Herz dir gehört, weil ich mit dir bin. Es ist also, um es abschließend zu sagen, Ausdruck, als fünftes, Ausdruck meiner Beziehung, meiner Liebe zu Gott, meinem Geliebtwerden von ihm, dass ich in der Geistesleitung stehen will. Das ist Ausdruck meiner Liebesbeziehung. Wir kommen auf den Punkt nochmal. Kraft des Letzten. Das ist Ausdruck meiner Liebesbeziehung. Gibt es auch andere Gründe? Sehen Sie, und ich glaube, es gibt noch ein paar andere Gründe. Und über diese anderen Gründe, die titsche ich jetzt nur an, die müssen wir nochmal uns vornehmen. Warum will ich den Willen Gottes wissen? Warum will ich Geistesleitung? Warum bin ich so scharf da drauf? Vielleicht, weil ich Angst habe? Vielleicht Angst? Wenn ich was falsch mache, was Gott nicht wollte, dann bin ich weg. dann drückt er mich aus. Ich muss auf jeden Fall den Willen Gottes tun, denn sonst bin ich weg. Warum will ich den Willen Gottes wissen? Warum will ich ihn wissen? Könnte es sein, dass wir säkularer ticken, als wir denken? Es ist meine Sicherheit. Da habe ich alles richtig gemacht. Ist mir nichts passiert. Und wenn ich das mache, was Gott will, dann ist wer verantwortlich? Und ich bin raus. Mein Gott, das hast du verursacht. Das ist dein Mist, dein Fehler, dass mein Leben so gelaufen ist. Und was ich merke, da mischen sich die Dinge. Warum will ich den Willen Gottes wissen? Warum will der säkulare Mensch einen Willen wissen? Er will ihn doch wissen, lass uns das ehrlich miteinander teilen. Weil ich möglichst will, dass es optimal läuft. Es soll top laufen. Ich will als Nebukadnezar nicht in die falsche Richtung latschen. Ich will die richtige Schlacht zuerst. Wenn Ammon zuerst, dann Ammon zuerst. Wenn Juda zuerst, dann Juda zuerst. Muss man mir doch sagen. Damit es richtig gut für mich läuft. Und mein Gott, ich will, dass du mir sagst, was ich tun soll, damit es für mich gut läuft. Merken Sie was? Da haben wir eine ganz eigenartige Motivlage plötzlich. Soll ich Erna heiraten oder Britta? Mein Gott, du musst es mir sagen, damit es für mich gut läuft. Und wenn ich die falsche geheiratet habe, dann wegen dir. Verstehen Sie, plötzlich merken Sie es. Sie merken es plötzlich. Das ist mal eine ganz eigenartige Mischung. Da treten wir so vollmächtig auf. Sag mir deinen Willen, Gott. Lass mir deinen Willen erkennen. Und Gott fragt, warum? Warum, mein Kind? Und warum jenseits der 90%, die klar sind? Ja, mein Gott, ich will glücklich werden. Ich will, dass alles top läuft. Ich will, dass du die Verantwortung trägst. Ich will, dass nichts schief läuft. Ich habe so viel Schiss. Ich kann mich ganz schlecht entscheiden. Und plötzlich merken wir ganz, ganz, ganz schwierige Motivlage. Und mit diesem eigenartigen Gefühl gehen Sie jetzt zum Mittagessen.